Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel auf euronews.com wird Folgendes gesagt. Sin City setzt auf Sport. Las Vegas baut Tourismus mit Großereignissen aus. Seit Jahrzehnten steht Las Vegas für einen einfachen Slogan: What happens here, stays here. Der Spruch bringt das Lebensgefühl einer Stadt auf den Punkt, die als Spielwiese für lange Nächte und hohe Einsätze gilt. Der neonhelle erleuchtete Strip hält dieses Versprechen zwar weiterhin, doch das Selbstbild der Stadt wandelt sich. Las Vegas entwickelt sein touristisches Angebot über Casinos und Party-Image hinaus und profilierte sich zunehmend als globaler Hotspot für Profisport, Live-Musik und Großevents. Auch wenn Sport inzwischen stark im Mittelpunkt steht, verabschiedet sich Las Vegas nicht von seinen Entertainment-Wurzeln. Seit langem geben sich hier einige der bekanntesten Acts der Welt in Dauerengagements die Klinke in die Hand. Das ganze Jahr überlaufen Konzerte und Shows. 2026 stehen unter anderem Ed Sheeran, die Foo Fighters und Bruno Mars im Veranstaltungskalender. Außerdem kehren die K-Pop-Superstars BTS mit mehreren Stadionkonzerten im Allegiant Stadium im Mai zurück. Sin City verfügt zudem über eine ganze Reihe hochmoderner Veranstaltungsorte. Das meist diskutierte Highlight der vergangenen Jahre ist die Sphäre, die im September 2023 ihre Türen öffnete. Von der spektakulären Auftakt-Residenz von U2 bis zu den anstehenden Auftritten globaler Acts wie Metallica, die Arena sorgt weltweit für Schlagzeilen. Medien berichten bereits, dass Nachbauten in Städten wie Abu Dhabi und Tokio entstehen könnten. An der Sphäre kommt man nicht vorbei, sagt Brunel. Sie ist zu einem globalen Phänomen geworden, durch die ikonische Architektur und die Art, wie die Außenhülle bespielt wird. Für das Reiseziel ist das ein enormer Gewinn. Ihr Lieben, Las Vegas hat den speziellen Namen Sin City, der auf Deutsch mit der Stadt der Sünde beschrieben wird. Und das hat auch damit zu tun, dass die Sünde mit den Menschen in Kontakt stehen soll. Denn der weltliche Geist versucht durch seine Präsenz mit den Leuten in Verbindung zu stehen. So sehen wir auch heute die verdorbene Frau, die diesen weltlichen Geist repräsentiert. Doch zuvor soll angemerkt werden, dass wir letztes Mal die 7 Zornschalen erläutert haben. Und mit diesen ist der Zorn Gottes vollendet. In Offenbarung Kapitel 17 wird nun ein spezifischer Schwerpunkt gelegt, in der näher auf das Gericht über die verkommene Welt eingegangen wird. Und so erhalten wir weitere und gründlichere Details. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. So lasst uns nun unseren heutigen Predigtext heranziehen. Und zwar Offenbarung Kapitel 17, die Verse 1 bis 18, wo es heißt: Und einer von den 7 Engeln, welche die 7 Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteine und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräueln der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir, warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr. Und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Name nicht geschrieben, im Buch des Lebens, von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige, 5 sind gefallen und der eine ist da. Der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der 8. Und es ist einer von den 7. Und es läuft ins Verderben. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen. Und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Die Verse 1 bis 2 berichten uns, dass einer von den 7 Engeln, welche die 7 Schalen gehabt haben, zu Johannes gekommen ist. Wir haben also einen Engel vor uns, der mit dem Gericht Gottes vertraut ist und Johannes begegnet. Und er sagt ihm, dass er ihm das Gericht über die große Hure zeigen will, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, also spirituelle Unzucht. Und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Mit anderen Worten, mit der die Autoritäten der Welt in Kontakt gekommen sind und sich von ihrem verschmutzten Wein beeinflusst haben. Zudem sind auch die Erdenbewohner von ihrem Wirkungsbereich der Unzucht nicht ausgenommen. Daraufhin bringt der Engel in Vers 3 Johannes im Geist in eine Wüste. Das heißt, dass der Engel unter Gottes Autorität Johannes etwas demonstrieren darf. Es bedeutet nicht, dass er im Besitz seines Geistes ist, da jeder wiedergeborene Christ ausschließlich vom Heiligen Geist geführt wird. Und diese Phrase zeigt letztlich, dass Johannes auf derselben Stufe steht wie die Propheten des Alten Testaments, das wir mehrmals im Verlauf der Serie wiederholt haben. Und im weiteren Teil des Verses 3 bis 6 sieht Johannes eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Zusätzlich war sie in Purpur und Scharlach und Edelsteinen und Perlen und übergolden mit Gold gekleidet. Des Weiteren hat sie einen goldenen Becher in ihrer Hand gehabt, der voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht war. Auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und die Frau war berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Dieses ganze Ereignis führt auch dazu, dass Johannes darüber sehr verwundert war. Er ist besonders erstaunt über diese Einblicke, die ihm gewährt werden. Nun, die Verse 7 bis 17 sind nun eine Erläuterung auf die vorhergehende Erzählung. Deswegen sagt auch der Engel in Vers 7, warum Johannes so verwundert ist. Denn er möchte ihm das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Das Geheimnis bezieht sich hier nicht auf einen Gegenstand, der überhaupt nicht erfassbar ist, sondern um eine Sache, die nur durch göttliche Offenbarung zugänglich gemacht werden kann. Und der Engel fängt mit dem Tier in Vers 8 an und zeigt dann die anderen Beschreibungen, die mit dem Tier in Verbindung stehen. Unser erster Anwendungspunkt für heute besagt, der Bezug zu dem Tier und seiner Allianz mit der hurerischen Frau. Man beachte, es ist das Tier, das war und ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund heraufkommen. Diese dreifache Erläuterung des Tieres ist die Parodie zum Wesen Gottes, der war und der ist und der kommt. Siehe dazu Offenbarung Kapitel 4, Vers 8. Doch bei uns steht an zweiter Stelle, dass es nicht mehr ist, was die Betonung auf den spezifischen Zustand des Tieres legt. Im Gegensatz dazu kann man das nicht vom Herrn behaupten, der beständig ist. Und dieses Tier kommt nicht nur aus dem Abgrund, wie es in Offenbarung Kapitel 13 der Fall ist, sondern wird auch in unserem vorliegenden Fall in das Verderben laufen. Wir bekommen also eine Einsicht darüber, dass es im Kontrast zu Gott brachial scheitern wird. Seine Leistungen bezüglich der ewigen Herrschaft werden letztlich vergeblich sein. Und in weiterer Folge sehen wir, dass alle, die nicht im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt angeschrieben sind, sich verwundern werden, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Das Buch des Lebens ist das eingetragene Register der Gläubigen, in denen die Namen der Heiligen verzeichnet sind. Und durch Gottes allumfassende Vorhersehung sind die Ungläubigen seit der Erschaffung der Welt nicht aufgeführt. Es handelt sich nicht um eine absolute und manipulierte Festlegung Gottes, in der Personen nach Gottes Intention in die ewige Verdammnis kommen sollen, wie wir schon in den anderen Predigten erläutert haben. Auf jeden Fall werden es diese Leute sein, die sich über die satanische Weltmacht entzückt werden, das in der Vergangenheit existiert und einen Todesschlag erlitten hat, aber weiterhin mit kraftvollem Auftreten persistiert. Und alle, und zwar ausnahmslos, werden der schweren Täuschung unterliegen, da sie nicht unterscheiden werden können zwischen Gottes Wahrheit, die sie verweigert haben, und der dämonischen Realität, in die sie einbezogen werden. Nun wird auf den Verstand in Vers 9 verwiesen. Allerdings geht es nicht um einen gewöhnlichen Verstand, sondern um einen, der von göttlicher Weisheit gekennzeichnet ist. Wir sind der Aufforderung, dass Weisheit benötigt wird, ebenfalls in Offenbarung Kapitel 13 begegnet. Dort ist es darum gegangen, die Zahl 666 zu entlarven. Aber bei uns geht es um die 7 Köpfe, die 7 Berge sind, auf denen die Frau sitzt. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass Berge mit Reiche in der Schrift aufgezeigt werden, sei es göttlich oder teuflisch. In Jeremia Kapitel 51, die Verse 24 bis 25, hören wir: Und ich will Babel und allen Bewohnern Chaldeas alles Böse vergelten, das sie Zion angetan haben, vor euren Augen, spricht der Herr. Siehe, ich komme über dich, spricht der Herr, du Berg des Verderbens, der du die ganze Erde verdirbst. Hier wird es also mit dem Berg des Verderbens assoziiert und bei uns in Vers 10 wird ebenso darauf eingegangen, dass die 7 Köpfe die 7 Könige sind. Ebenso wird in unserem Vers dargelegt, dass 5 davon gefallen sind und der eine ist da und der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Könige stehen für Autorität, die eine Regentschaft ausüben. Und diese kommt in der Zahl 7 zum Tragen, die sich in der Geschichte der Weltzeit ausdrückt. Der Kontrast zu dieser Passage ist Vers 14, in der das Lamm als der souveräne König der Könige aufgezeigt wird. Dass 5 Könige gefallen sind, besagt, dass dieses transtemporale Regiment in der Historie erschüttert wird, aber dennoch im 6. König fortbesteht und darüber hinaus im 7. Herrscher weitergeführt wird, dem aber nur eine kurze Zeit zugeschrieben wird. Und diese Begrenzung des Tieres ist ebenso mit dem Drachen in Offenbarung Kapitel 20 zu sehen. Beides zeigt letztlich, dass ihr Vorhaben nicht auf Dauer sein wird und Gott im satanischen Reich eine schwere Niederlage zufügt. Doch die Benennung ist noch nicht vollendet, denn in Vers 11 wird beteuert, dass dasselbe Tier, das war und nicht ist, auch der 8. ist. Es wird also erneut auf Vers 8 Bezug genommen, aber mit dem Unterschied, dass jetzt nicht die 7 Köpfe im Vordergrund stehen, sondern das Tier selbst, das mit den 7 Köpfen im Zusammenhang steht. Und das Tier, das als 8er charakterisiert wird, ist von den 7. Aber was heißt das, dass es einer von den 7 ist? Das heißt, dass es einen gemeinsamen Nenner mit ihnen hat. Und der Punkt ist, dass die Manifestation des Drachen und des Tieres durch einen ihrer autoritativen Köpfe oder irdischen Könige zu einer bestimmten historischen Epoche der vollen Präsenz des Drachen oder des Tieres selbst gleich kommt. Lasst uns auch eine These besprechen, die immer wieder im Munde ist. Und zwar glauben viele, dass es sich bei den 7 Köpfen um 7 Herrscher Roms handelt. Dies führt zu einem schweren Problem, da beispielsweise Domitian der 11. oder 12. König gewesen sein soll. Der 11. oder 12. Kaiser. Andere vertreten die Ansicht, dass es sich um literarische Reiche handelt, wie Ägypten, Babylon oder Persien. Aber auch diese Betrachtungsweise ist nicht in Harmonie mit dem 4. und dem letzten Königreich aus Daniel Kapitel 7. Die korrekte Argumentation lautet daher, dass es der eine gegenwärtig satanische Geist ist, der in allen Regierungsformen und der weltumspannenden Zeit dirigiert. Des Weiteren sehen wir in Vers 12 die 10 Hörner, die 10 Könige sind. Und diese haben noch kein Reich empfangen. Aber wenn der passende Zeitpunkt gekommen ist, so erlangen sie Macht wie Könige. Das heißt, dass ihnen der Anspruch auf Autorität gewährt wird. Allerdings wird dies begrenzt sein, und zwar exakt für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Und das Interessante ist, dass sie einen einmütigen Sinn besitzen. Wohlgemerkt, die 10 Hörner bzw. die Könige waren bis zu dem Zeitpunkt der 6 Köpfe nicht vorhanden. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass sie in einer konkreten und endgültigen Phase der Geschichte zu sehen sind. Nicht umsonst wird betont, dass sie zusammen mit dem Tier für eine Stunde ihre Anwesenheit bezeugen, die auch eine satanische Steuerung in den irdischen Gebieten aufweist. Dies zeigt auch die verstärkte Konzentration der universellen Herrschaft in den letzten Tagen. Auch dies wird untermauert, da diese eine Stunde als eine Referenz für die letzte Zeit beschrieben wird. Auch Vers 14 bestätigt diese Auslegung, denn dieses Konglomerat, also Zusammenballung, werden mit dem Lamm bzw. dem Herrn Jesus Christus Krieg führen. Und dieser Hass gegen Gott wird nicht nur am Ende zu sehen sein, sondern ist auch in unseren Tagen präsent. Yuval Noah Harari meint dazu, O Herr, mögest du Regen bringen, unserem Geschlecht Nachwuchs schenken und uns schützen bis ins hohe Alter. Das sind die Gebete von gestern, erklärt der Universalhistoriker Yuval Noah Harari in seinem neuen Buch Homo Deus. Heute lebt er mitten unter uns, der Gott, der sich um die Bewässerung von Feldern kümmert, die menschliche Fortpflanzung im Griff hat und den Erdbewohnern zumindest in den Industrieländern ein Lebensalter beschert, von denen ihre Vorfahren nur träumen konnten. Homo sapiens selbst ist Gott gleich geworden, meint der Autor. Mit Hilfe von Wissenschaft und Technik hat er den sicheren Hafen religiösen Sinns gegen die Macht eingetauscht, seine Geschicke selbst zu lenken. Kriege und Krankheiten sind auf dem Rückzug. Weltweit steigt die Lebensqualität. Selbst die Sache mit dem Sinn hat der Mensch in eigene Hände genommen und den Humanismus zur neuen Religion erhoben. Wo früher Gottes Gesetz für ein moralisches Reglement sorgte, taucht der moderne Mensch sich so lange über seine Gefühle und Erfahrungen aus, bis er einen Weg gefunden hat, der zu ihm passt. Was man auch bedenken muss, ist, dass Herr Harari in einem Interview gesagt hat, was man mit nutzlosen Menschen in der Zukunft gestalten soll und Vorschläge einbringt wie Computerspiele und Drogen. So viel also zu dem gottgleichen Mensch. Und an dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass mit einer satanischen Steuerung nicht jede Person von einem Dämon besessen ist. In der Realität gibt es zwar in der Politik, die wirklich von einem bösen Geist befallen sind, aber viele werden von den teuflischen Mächten beeinflusst. Und diese Wirkungsströmungen der höllischen Kräfte werden die Menschheit dazu bringen, gegen Gott zu kämpfen. Natürlich unter der Regie des Drachen und des Tieres. Aber sie werden vernichtend geschlagen werden. Das Land wird sie zerschmettern. Es wird sie besiegen, denn er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Er ist der Herr, der die absoluten Eigentumsrechte besitzt und ausübt. Er ist der König, der die göttliche Majestät per Definition ist. Und mit dem Herrn Jesus sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Es sind die Heiligen, die sich mit dem Herrn Jesus Christus identifizieren. Sie sind ebenso an dem Sieg des Lammes beteiligt. Und die drei Bezeichnungen beschreiben das christliche Leben derer, die im Herrn sind. Denn nachdem man den Ruf vernommen hat, wird man zu dem auserwählten Diener. Und die Treugebliebenen haben Anteil am glorreichen Triumph Gottes. Und nachdem wir uns die sieben Köpfe und die zehn Hörner auf dem Tier, auf dem die Frau sitzt, angesehen haben, erläutert der Engel in Vers 15 die Wasser. Es sind Völker, Scharen, Nationen und Sprachen. Mit anderen Worten wird hier die Universalität aufgegriffen, also die gesamte Welt. Man beachte, hier haben wir eine Anspielung auf die Wasser des Euphrats und die Kanäle und die Wasserläufe. Siehe dazu Jeremia 51, Vers 13. Die Gewässer haben zum wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt beigetragen und haben Schutz vor Angriffen von außen angeboten. Die vielen gefallenen Menschen, die nun diese Gewässer repräsentieren, bilden die Grundlage oder eine Grundlage für Babylons Handel und wirtschaftliche Sicherheit. Adieren ist in den Versen 16 bis 17 zu erkennen, dass die zehn Hörner oder die zehn Könige auf dem Tier die Hure aus dem Weg räumen werden. Dies führt uns zu unserem zweiten und letzten Anwendungspunkt. Der lautet, der Aufstand gegen die hurerische Frau. Sie werden sie hassen, aber nicht nur hassen, sondern auch verwüsten und entblößen. Das griechische Wort für entblößen ist gymnen und es meint, ohne Kleidung dazustehen. Anders ausgedrückt ist es hier eine Metapher dafür, dass die Hure mit Schande gebrandmarkt wird. Auch eine Fleischverzehrung und Feuerverbrennung soll stattfinden. Sie soll also in einer desaströsen Art und Weise eliminiert werden. Übersehen wir auch nicht, dass die Hure Babylon sich mit Isabel aus dem Alten Testament vergleicht. Denn es gibt sehr viele Überschneidungen zwischen diesen beiden falschen Frauen. In 2. Könige Kapitel 9, Vers 36 soll auch das Fleisch Isabels von den Hunden verzehrt werden. In 2. Könige Kapitel 9, Vers 7 wird Gott das Blut seiner Knechte rächen, was in unserem Fall in Offenbarung Kapitel 19, Vers 2 zu sehen ist. Oder in 2. Könige Kapitel 9, Vers 22 und Offenbarung Kapitel 18, Vers 33 ist bei beiden Zauberei zu erkennen. Das waren jetzt nur drei Exemplare und man könnte die Liste weiter ausdehnen. Und da Isabel sich mit der Hure Babylon identifiziert, so sehen wir bei uns ein religiös und wirtschaftliches System. Isabel hat nämlich dazu beigetragen, dass das Volk Israel mit dem Baalskult in einer Beziehung lebt. Ergänzend war sie an der Seite Ahabs, dem damaligen König, der regierungstechnisch das Kommando geleitet hat. Und ihr Einfluss auf ihren Mann war mit äußerster Bosheit verbunden. Man denke da an die heimtückische Ermordung Nabots und die nicht rechtmäßige Ergreifung seines Besitzes. Dies wird dadurch untermauert, dass in Offenbarung Kapitel 18 die ökonomischen und religiösen Bezüge Babylons dargestellt werden. Es geht also um das korrupte wirtschaftliche religiöse System, vor dem Johannes warnt, dass Christen keine Kompromisse eingehen sollen, um vor dem Zorn Gottes bewahrt zu bleiben. Die falsche Lehre Isabels ist nichts anderes als die Ideologie der Welt. Und jetzt könnte man einen scheinbar paradoxen Blick bekommen, denn die 10 Hörner auf dem Tier werden sich gegen die Hure aufstellen. Was ist hier los? Gibt es vielleicht einen Widerspruch, der mit der Herrschaft des Tieres assoziiert wird? Zunächst einmal ist festzuhalten, dass es sich in der Tat um einen internen Krieg handelt. Aber warum sollte das innerhalb Satans Netzwerk geschehen? Würde er sich nicht selbst dadurch ein Bein stellen? Und die glasklare Antwort ist, dass diese Initiative der inneren Angelegenheit ein höheres Ziel verfolgt, in der Gott bewusst in das Geschehen eingreift. Seine Absicht soll ausgeführt werden und nicht die des Teufels. Und das hat auch damit zu tun, dass Gott auf der einen Seite die Hure für ihr Vergehen richtet und auf der anderen Seite das Tier am Ende zur Rechenschaft zieht. Und dieser letzte Kampf zwischen der Hure und den 10 Königen basiert auf einer eskalierten Stufe bezüglich dem metaphorischen Babylon, da Babylon das religiös-wirtschaftliche System repräsentiert. Es wird also eine Selbstzerstörung in dem dominanten Reich erfahren. Aber wenn diese Ordnung zerschmettert wird, wie schaut dann die neue Struktur aus? Da die 10 Könige ihr Reich dem Tier übergeben werden, wird ihre Vorstellung sich von der Frau unterscheiden. Folglich wird das Tier in seiner endgültigen Form auftreten, die eine fürchterliche Gesetzlosigkeit aufweist. Die steht auch in Übereinstimmung mit 2. Thessalonicher 2, Vers 8, in dem der Herr den Gesetzlosen bei der Wiederkunft beseitigen wird. Und dass in Vers 18 die Frau als große Stadt angesehen wird, steht im Kontrast zu der gläubigen Frau in der Wüste in Offenbarung Kapitel 12. Die eine führt ein Leben in Gottlosigkeit und die andere marschiert unter Gottes Obhut einen geistlichen Weg. Dass auch die Frau die Herrschaft über die Könige der Erde ausübt, unterstreicht ihren globalen Einfluss, der nicht nur auf eine kirchliche Institution eingeschränkt werden darf. Vielmehr geht es darum, das geistliche Prinzip dahinter zu erfassen, das sich sowohl in den vermeintlich Ehrfürchtigen und den finanziellen Handel erweist. Und die entscheidende Frage ist, ob wir auch mit der Hure in falscher Übereinstimmung stehen oder nicht. Fühlen wir uns wohl mit ihr oder haben wir eine Abwehrhaltung gegen sie? Und auf diese Elemente werden wir nächstes Mal genauer eingehen. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in aller Ewigkeit. Amen.